Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 179 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 3. Mai 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es darum, wie Fonds ihren Weg in Fondspolicen finden und um Themen im nächsten Pfefferminzia Printheft.
Mit Versicherungsmakler Thomas Klim sprachen wir über die Honorarberatung.
Und in den News der Woche steigt der Höchstrechnungszins zum Jahreswechsel auf 1%. Die oberste Versicherungsaufseherin Julia Wiens erwartet Nachjustierungen von den Kfz-Versicherern. Der PKV-Verband hadert mit der Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Und der Krankenstand bleibt hoch. Aber erst...
Aus der Redaktion haben wir wieder den Schmalltalk für Sie.
Na, hallo. Schmidi. Na, wie war das denn am Feiertag vorgestern?
Gut. Also... Ehrlicherweise
na?
War es mir schon wieder zu warm.
Ich fand es ja endlich
so
warm.
So um die 30, also so 28 Grad waren es bestimmt. Und das ist einfach zu warm für mich. Alles so ab 25, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Weshalb ich auch überlege, ob ich nicht irgendwann mal nach Skandinavien auswandere. Weil wenn der Klimawandel zunimmt und wir hier dann dauerhaft irgendwie im Sommer über 40 Grad haben, das ist einfach nichts für mich. Nee.
Ist für meine alten Knochen ziemlich gut.
Ja, für dich und deine alten Knochen. Ich mag es lieber kalt.
Ist aber auch schön, ne? Alle verlangen, dass wir mehr arbeiten und gestern war der Tag der Arbeit und wir hatten frei.
Ja, es ist doch nett, ne? Hört sich das doch auch, genau.
Ja.
Das ist doch schön. Ja, ich arbeite gerne, aber ich freue mich auch immer über so Feiertage.
Stimmt, ich arbeite auch gerne, ich habe auch sehr gerne frei.
Ja,
genau. So, was hatten wir eigentlich?
Wir hatten eigentlich, der Mai mit seinen Feiertagen, der haut uns natürlich auch wieder so ein bisschen in die Printproduktion rein. Weil, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, wenn immer mal so ein Tag fehlt, fehlt halt die Arbeitszeit.
Weil wir frei haben.
Die muss man ja irgendwann mal nachholen, genau. Also das ist so die Kehrseite der Medaille. Genau, aber wir sind gerade mitten in der Produktion, das heißt, wir haben gerade angefangen mit der Produktion des Heftes Nummer 3, das im Juni erscheinen wird. Und wir haben ein paar schöne Themen und wir dachten, wir berichten mal, was wir so vorhaben.
Was hast denn du vor?
Unter anderem haben wir betriebliche Arbeitskraftabsicherung. Das finde ich nicht spannend, weil also betriebliche Altersversorgung und betriebliche Krankenversicherung sind ja so in aller Munde, gerade jetzt mit Fachkräftemangel, aber betriebliche Arbeitskraftabsicherung noch nicht so unbedingt. Und da schauen wir uns mal so ein bisschen an, wie funktioniert das, wer bietet das an, was sind die Vorteile und so weiter und so fort.
Was sind denn die Vorteile?
Naja, vereinfachter Zugang, günstiger, für die Betriebe ist es gut, weil sie eben was anbieten, was andere nicht so haben und so.
Ne? Schon, ne?
Schon.
Ja.
Und außerdem haben wir... Passend schon so ein bisschen zum Sommer, Camping, das hat der Kollege René Weihrauch geschrieben, unser freier Kollege.
Und das wäre der, eigentlich mein Business.
Eigentlich ja, aber du hast so viele andere Themen, da kommen wir gleich noch zu, dass ich dir das nicht auch noch geben wollte, den Vierseiter. Und genau, der hat sich halt so ein bisschen angeschaut, wenn man denn mit dem Wohnmobil und so unterwegs ist, reicht denn da die Hausratversicherung? Oder sollte das lieber was Eigenes sein? Für zum Beispiel die Inhalte des Wohnmobils oder so. Und sein Fazit ist, nein, man sollte sich da durchaus nochmal schlau machen. Es wäre gut, eine eigene Versicherung abzuschließen. Die sind nämlich umfassender. Und dann kann man auf jeden Fall ganz entspannt auf seine Reise gehen.
Schmidi, kennst du den Moment, wenn du nachts über den Zeltplatz gehen willst und musst über diese Strippen steigen?
Nein.
Nee, ich schon.
Das letzte Mal, als ich zelten war, war in der 8. Klasse.
Ah, okay. Also dann sag ich dir jetzt mal.
Ich bin tatsächlich nicht so ein Zeltenfan. Ich mag feste Dusche und ein richtiges Klo und sowas und wo nicht wo nicht 100 Leute draufgehen, sondern nur ich.
Ach so.
Und dann wird's geputzt.
Also du kriegst nicht dein eigenes Klo. Nein.
Und von daher ist das eher nicht so meins tatsächlich. Also in einem Wohnmobil, das fände ich schon cool. Das haben wir früher gemacht, da sind wir mit dem Wohnmobil durch Cornwall gefahren. als ich so 6 Jahre alt war. Da denke ich heute immer noch gerne dran zurück. Da haben wir einmal auf so einem Feld gestanden und gefrühstückt und dann hat ein Pferd seinen Kopf durch das Fenster gesteckt und wollte mit frühstücken. Das sind so Sachen, an die erinnert man sich dann auch irgendwie
da würde ich mich aber auch
über 30 dran Jahre später noch dran. Genau. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ja, so Zelten, nee.
Oh, ist schon ganz schön. Bloß nicht das meins. Blöde ist, nachts immer einer schnarcht. Egal wo.
Ja.
Irgendwie 3 Zelte weiter oder so. Und du denkst
ja,
so,
siehst du, und dann könnte ich schon mal definitiv nicht schlafen und dann wäre ich schlecht gelaunt. Ja, und dann ja, noch nicht richtig duschen und aufs Klo gehen. Nein.
Na gut.
Ja, ja. Genau. Außerdem haben wir aber in diesem Heft ein Pfefferminzia Plus, das ist so unser Special immer zum Thema moderne Altersvorsorge. Und da schauen wir uns eben unter anderem an, wie Frauen besser vorsorgen können, was so der Markt allgemein für Versicherungen, für Lebensversicherungen hergibt und Altersvorsorgeprodukte und so. Und in der Vorsorgerubrik, die wirst du vor allem bestücken.
Mach ich das?
Da hast du nämlich auch ein Interview, das du schon geführt hast.
Oh.
Und das ist jetzt die wunderbare, wir sollten was mit Überleitung, die wunderbare ja, Überleitung zu
Tatenbad. Du kannst sie patentieren lassen. Die war so elegant und subtil.
Ja.
Ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Mit wem hast
bin
du
ich schon
denn
dran
gesprochen?
Ach so.
Und warum? Und was war das Thema?
Ja, ich hatte tatsächlich 2 Parteien an der Strippe für so ein Doppelinterview. Und da ging es um Produktgeber, also eine Fondsgesellschaft. Das war in dem Fall JP Morgan Asset Management. Also durchaus etabliert und eine starke Fondsgesellschaft.
Absolut.
Und Produktnehmer war die alte Leipziger oder ist die alte Leipziger. Und die hat zurzeit 3 Investmentfonds von JP Morgan AM im Portfolio, in der Auswahl, in der Palette. Und das könnten aber demnächst noch ein paar mehr werden. Und da habe ich mit den, ja.
Bei uns haben sie es zuerst gehört.
Und da ging es aber auch darum, wer geht denn auf wen zu, was ist denn da alles zu regeln und das könnt, lieber Hörer, das könnt ihr alles sicherlich bei uns schon lesen, dann demnächst und im Printheft und online. Und jetzt habe ich mich total verfranst, aber nein, also es geht darum.
Erzähl doch mal, wie kommt denn so ein Fonds in eine Fondspolice? Wer ist denn da der Gatekeeper, wie es so schön heißt?
Wer ist denn der Gatekeeper? Also du kannst, man kann schon sagen, das geht vom Policenanbieter aus. Also die gucken immer so ein bisschen, was haben die denn in der Fondspalette? Was könnten wir noch brauchen? Wer kann da noch was ergänzen? Und dann gehen die auf die Fondsgesellschaften zu und lassen sich dann die Sachen erklären erstmal und dann fällen die ein Urteil. Und dann geht's los mit dem ganzen Datenkram.
Ja,
dann
muss
erstmal der ganze Bums da abgeliefert werden, Fondsprospekte, die Produktblätter. Dann muss der Policenanbieter eigene Produktblätter nochmal erstellen, denn für die, wenn jemand dann die Police nimmt, braucht er nochmal ein extra Produktblatt.
Ja,
ne?
Klar.
Denn das wäre ja alles viel zu einfach. Genau, da müssen Wertentwicklungsdaten, da müssen die Nachhaltigkeitsdaten geliefert werden, denn es gibt da noch die Offenlegungsverordnung. Dann fehlen noch Daten für Solvency. Das ist ein riesiges
also
Ding.
Nicht
und
unaufwendig.
Ist nicht unaufwendig und das dauert dann auch ein bisschen. Ich habe, was habe ich hier, was hat er gesagt? 3 bis 4 Monate dauert das, bis das alles geregelt ist. Ja, ja.
Okay. Doch,
und dann muss ich aber auch sagen, sind das sehr schöne Sachen, wenn das dann alles läuft. Und in dem Fall ging es um einen JP Morgan Asset Management Fonds, der auf dem MSCI World basiert, den aber so abwandelt, dass er den tatsächlich in den letzten Jahren fast immer geschlagen hat.
Aha.
Oho, die Spannung steigt, ne?
Und wie er das macht, das erfahrt sie.
Verdammt, ich habe gedacht, ich darf das jetzt erklären.
Nein,
aber nein,
das ist jetzt der Cliffhanger.
Du hältst die Spannung hoch.
Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, aber manchmal.
Also wirklich eine sehr charmante Alternative zu den altbekannten Indizes, muss man wirklich mal sagen. Und genau, das erklären wir dann auch.
Ausführlich.
Wie es dann läuft. Und ist wirklich ein schönes System, kann man so sagen.
Genau.
Kann man so sagen.
Also
kann man sich
Printheft
zumindest mal
abonnieren und den Newsletter abonnieren, dann erfahren Sie das und bleiben immer auf dem Laufenden.
Wobei, wer uns hier hört, hat es nicht schon längst abonniert? Nee, ne? Also wer noch nicht hat, also schaut einfach mal nach, liebe Hörer. Schaut einfach nochmal nach, habt ihr den Newsletter abonniert? Wenn nicht, dann
also falls Sie es noch nicht wissen, wir haben auch ein Printheft und wir haben auch ein Online-Portal und wir haben auch ein Newsletter. Und eine App.
Ja.
Und Genau, ja.
Und alles mit viel Liebe gestaltet und nur für euch.
Natürlich.
Ja.
Genau. So. Feedback gerne an.
An.
redaktion@pfefferminzia.de.
Wir freuen uns über Post.
So. Sehr gut, Scholle. Ja, irgendwie, ne? Ja. Ja, mehr ist so, diese Woche auch nicht so.
Nö, mehr ist eigentlich nicht. Es war auch eine ruhige Woche, war ja Tag der Arbeit gestern.
Ja, eben. Gut, dann weiter im Text.
Im Gespräch.
Vor einigen Wochen haben Scholle und ich uns ausführlich über Wohl oder Wehe eines möglichen Provisionsverbots in der Lebensversicherung unterhalten. Wir waren skeptisch, ob Menschen bereit sind, 150 Euro oder mehr pro Stunde für eine Beratung zu zahlen. Sind sie aber, schrieb uns daraufhin Thomas Kliem, seines Zeichens Versicherungsmakler und fleißiger Hörer unseres Podcasts, der auch Honorarkunden hat. Also luden wir ihn prompt zu einem Podcastgespräch ein und baten ihn, mal von seinen Erfahrungen zu berichten. Und genau das hören Sie jetzt. Hallo Herr Kliem und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Frau Schmidt, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin kennt Ihren Namen vielleicht auch schon, denn wir haben Sie auch schon mal im Podcast erwähnt. Sie haben uns nämlich auch schon mal Leserbriefe bzw. Hörer, einen Hörerbrief geschrieben. Und auch die Einladung jetzt folgt eben auf Basis eines solchen Leserbriefs, weil wir hatten ja vor ein paar Wochen das Thema Provisionsverbot, als das aktuell war in der europäischen Diskussion um die Kleinanlegerstrategie und dass es da eventuell ein Provisionsverbot geben könnte. Und der Kollege Scholle und ich, wir haben uns eher eben ja so ausgedrückt, dass wir sagen, okay, Provision, wir sind dafür, dass das erhalten bleibt, weil der Kunde soll doch bitte entscheiden. Genau, und Sie haben sich darauf gemeldet und darauf kommen wir gleich. Aber ich möchte erstmal kurz abfragen, wie Sie denn so diese ganze Diskussion um ein mögliches Provisionsverbot überhaupt wahrnehmen. Nervt Sie das schon langsam oder finden Sie das gut, dass das auf der Agenda steht? Wie sehen Sie das?
Das kann ich mit einem ganz klaren Kommt darauf an beantworten. Das Provisionsverbot für unabhängige Beraterinnen und Berater hinsichtlich Anlageprodukten wird meiner Meinung nach über kurz oder lang kommen. Das ist natürlich auch von den politischen Mehrheiten abhängig. Wir wissen ja, bestimmte politische Lager befürworten das und andere sind da eher liberal in dieser Angelegenheit. In meiner Brust schlagen dabei tatsächlich zwei Herzen. Als Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler bin ich natürlich einerseits froh, wenn ich für die Vermittlung von Anlageprodukten eine vergleichsweise hohe Quotage halte. Andererseits muss man natürlich auch mal sehen, das wirkt sich unmittelbar natürlich auf den Anlageerfolg der Kundinnen und Kunden aus, wenn man das mal ganz genau durchrechnet. Und ich kann von der Seite aus überlegen oder verstehen, dass die Politik sich mit so einem Provisionsverbot beschäftigt, ja, um einfach die Anlageerfolge zu verbessern für die Kundinnen und Kunden. Vielleicht haben wir es in der Höhe nach auch in den letzten Jahren etwas übertrieben. Wenn ich aber mir angucke, dass abhängige Vermittlerinnen und Vermittler, so wie Banken, Versicherungsvertreter oder auch bestimmte Finanzvertriebe weiterhin Provisionen vereinnahmen könnten, dann wäre das für die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich nicht sehr vorteilhaft, weil es die dazu verleiten könnte, sich vermeintlich kostenlos beraten zu lassen. Ich meine, wir wissen natürlich, dass die Beratung nur so lange kostenlos ist, bis das Produkt dann gekauft wird. Ne? Ja. Aber ob jede Verbraucherin und jeder Verbraucher das sofort so versteht, da habe ich ehrlich gesagt so meine Zweifel. Und es könnte auch sogar dazu führen, dass wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht bereit sind, Geld für eine unabhängige Beratung zu investieren, dass sie dann vielleicht Eigenrecherche betreiben und dann ihre Anlageentscheidungen treffen. Und das viel höhere Risiko, was meiner Meinung nach aber völlig unterschätzt wird, ist, dass dann manche sagen, ach, dann mache ich lieber gar nichts, ich habe ja gar keine Ahnung und Geld dafür ausgeben, ach, das wird schon. Und besonders betroffen sind meiner Meinung nach Menschen mit einem eher geringen Einkommen. Die werden entweder in Zukunft gar keine Beratung mehr bekommen, weil sie sich nicht mehr das leisten können oder halt eine sehr, sehr interessengetriebene von Anbietern, die nur bestimmte Produkte im Portfolio haben. Das sehen wir bereits in Großbritannien. Ja, also da gibt es ja da die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wer nicht mindestens mit 200.000 Pfund zu mir kommt, für den habe ich keine Zeit, lohnt sich nicht.
Ja. Genau.
Und aus meiner Sicht gäbe es dafür aber eine relativ einfache Lösung. Man könnte doch einfach, und da greife ich einen Punkt auf, den Sie angesprochen haben, Kundinnen und Kunden klären vorher mit den Maklerinnen und Maklern, ob die Beratung auf Provisions- oder auf Honorarbasis stattfinden soll. Das muss man anfänglich bestimmt erklären, was das jetzt im Detail bedeutet. Aber wir haben es ja mit erwachsenen Menschen zu tun. Ja, und warum sollten die nicht freie Entscheidungen treffen dürfen? Ich finde, der Staat muss nicht alles immer bis ins letzte Detail regeln.
Das ist richtig.
Und genau. Und Versicherungsmaklerinnen und Makler, da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben ja den wunderschönen Beruf Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberater. Ich glaube, da haben wir 300 oder so in Deutschland, nach meinen letzten Zahlen, die ich so gesehen habe. Brauchen wir die wirklich? Warum sollte Versicherungsmaklerin und Versicherungsmakler nicht genau zusätzlich das machen dürfen, was auch die Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberater heute dürfen? Dann haben wir nämlich gar kein Problem mehr mit dem Honorar.
Sie hatten sich ja eh auch für die Honorarberatung ausgesprochen, haben auch selber gesagt, dass nicht unbedingt jeder sich 180 Euro oder sowas pro Stunde leisten kann. Dann haben Sie eben Ihren Leserbrief geschrieben und haben gesagt, es sei kein Problem für eine qualifizierte Beratung im Bereich Krankenversicherung, Biometrie, Anlage oder Finanzierung, ein Honorar von 180 Euro netto pro Stunde zu vereinbaren. Die meisten Maklerinnen und Makler trauen sich einfach nicht selbstbewusst genug, den angemessenen Preis für ihre Leistung aufzurufen. Das war Ihr Leserbrief, den Sie uns dann eben geschrieben haben. Ist das denn vor allem ein Problem des Selbstbewusstseins? Sollten Makler sich vielleicht da auch einfach mal ausprobieren, ob es nicht doch geht?
Also wann immer ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, auf Messen oder sonstigen Veranstaltungen und das Thema kommt dann immer mal wieder auf, dann höre ich eigentlich immer, na, das bezahlen meine Kunden nicht. Oder na, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder klingt komisch. Und wenn man dann fragt, ja, hast du es denn schon mal probiert? Dann kommt eigentlich immer, nö, habe ich noch nicht. Das heißt also, die treffen im Prinzip eine Entscheidung für die Kundin oder den Kunden, obwohl sie gar nicht wissen, wie die wirklich aussehen würde. Also ich kann das verstehen. Ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind, ich nenne es mal, sehr aufopferungsvoll bei der Betreuung ihrer Kunden. Die haben, manche von denen haben wirklich nur Kunden mit einem relativ geringen Einkommen, sagen aber, und das ist ja auch sehr ehrenwert, naja, die haben aber auch eine vernünftige Beratung verdient, ja. Und ich berate auch Menschen, die sich halt nur 50 Euro monatlich für eine Altersvorsorge leisten können, weil sie halt ein geringeres Einkommen haben. Und die mögen sogar recht haben. Ja, das kann durchaus sein, dass wenn man denen dann sagt, du pass auf, so eine Beratung, 180 Euro die Stunde. Ja, und wenn es dann vielleicht um Altersvorsorge und BU geht, dann rechne mal mit 10 Stunden bis über 1.800 Euro plus Mehrwertsteuer, dass die dann das sich nicht leisten können, da bin ich dabei. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich die Mehrzahl der Kundschaft ist. Also wenn ich das mal in meinem Kundenkreis angucke, dann sind das in der Regel gut verdienende oder finanziell besser gestellte Menschen. Und die zucken nicht zusammen bei 180 Euro, weil die Preise ja jetzt nicht völlig aus dem Nichts gegriffen sind. Ja, das ist ja jetzt nicht so ein utopischer Wert, wo man sagt, wie kommen sie denn darauf? Das kann man ziemlich gut erklären. Und vor allem auch, wenn man mal einen Vergleich zieht, ist es ja sogar noch relativ preiswert. Wobei man natürlich immer berücksichtigen muss, was für eine Qualifikation dahinter steckt. Ich kann eigentlich nicht sagen, okay, wenn Sie zum Anwalt gehen, zahlen Sie mehr, wenn Sie zum Arzt gehen, zahlen Sie mehr und auch beim Steuerberater zahlen Sie mehr. Können wir uns nicht mit vergleichen, weil die in der Regel ja eine höherwertige Ausbildung haben. Ja, das ist schon okay. Aber dennoch, ich glaube nicht, dass jemand zur Steuerberaterin geht und denkt, das kostet jetzt was? Da wundert sich doch keiner. Und warum sollen wir denn eigentlich immer unsere Leistung möglichst kostenlos erbringen und uns dann auch noch vielleicht dafür schämen, wenn wir dann ein Produkt vermitteln und uns vorhalten lassen, oh, jetzt hat der böse Makler aber an so einer Altersvorsorge 2.000 Euro verdient. Ja, aber dafür hat er im Zweifelsfall auch richtig gearbeitet.
Ja. Erzählen Sie doch mal von Ihren Erfahrungen. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, gegen Honorar zu beraten? Wie haben Sie das gestartet damals?
Naja, also bei mir war das eigentlich so, dass ich gar nicht so selbst auf die Idee gekommen bin. Ich kann mich erinnern das ist mehr als 10 Jahre her. Da hatte ich mich mal mit einer Kollegin unterhalten. Da waren wir zusammen in einem Unternehmen und haben wegen betrieblicher Altersvorsorge beraten. Und irgendwie lief das Gespräch zwar gut, aber wir hatten so den Eindruck, dass sie sich das zwar alles angehört haben, aber dass das wahrscheinlich sowieso nichts werden wird. Ja? Und dann meinte die Kollegin, eigentlich sind wir doch blöd. Eigentlich müssten wir immer Geld nehmen. Naja, haha, geht ja nicht. So. Und irgendwann, ja, naja, so eine blöde Idee. Ja, und irgendwann ist es mir dann passiert, dass sich immer mehr Interessenten, sage ich jetzt mal, also das waren keine Bestandskunden, sondern das waren halt Neukunden, Interessenten, wie man es auch immer nennen will, sich bei mir gemeldet haben und haben gesagt, ich würde mich gerne beraten lassen. Und was kostet das dann? Mhm. Naja, und zu Anfang macht man das ja immer, ich glaube, das machen die meisten Kolleginnen und Kollegen auch so. Ja, das kostet sie erstmal nichts. Und wenn sie abschließen, bekomme ich eine Provision. Und fairerweise müsste man dazu sagen, die ist Bestandteil der Prämie. Also eigentlich bezahlen sie sich schon, aber es geht einen Umweg über den Versicherer. Aber für die Beratung an sich ist kostenlos. Und da habe ich dann gemerkt, immer häufiger war das auf der Gegenseite so, hä? Wie soll das denn funktionieren? Wie kann der denn arbeiten, ohne Geld dafür zu nehmen? Vielleicht kaufe ich ja bei dem gar nichts. Ja, und dann bin ich eigentlich mal auf die Idee gekommen, habe gesagt, okay, der Nächste, der dich fragt, dem sagst du einfach mal einen Preis, mal sehen, was passiert. Und dann habe ich das gemacht und die Leute haben gesagt, okay, das fanden die völlig in Ordnung.
Aha. Und wie sind Sie da gestartet? Bei welchem Stundensatz haben Sie da angefangen?
Ach, das war eine Katastrophe. Ich habe mich ja zuerst auch nicht wirklich getraut. Ja, ich habe ja erst dann gut, was sagst du denn, nimmst du, sagst du mal 50 Euro.
Oh, ja, das ist so sehr günstig.
Ja, total, ne, weil ich natürlich gesagt habe, ja, also das Thema war, als ich das erste Mal angefangen habe, war das auch überhaupt noch nicht en vogue. Also da gab es auch nicht wirklich so Honorarberatung. Das war also wirklich ganz, ganz verstreut mal, aber das war überhaupt kein Thema. Dann habe ich gedacht, naja, versuchst das mal, bist ja schließlich hier für Makler. Und eigentlich willst du ja, wenn du ganz ehrlich bist, willst du ja lieber die BU-Versicherung vermitteln und 2000 Euro verdienen, ja, statt 50 Euro pro Stunde, ja, wie das halt immer so ist. Und dann haben die aber gesagt, ja gut. Und dann kamen welche verstärkt, witzigerweise, die waren dann so seit 2, 3 Jahren nach ihrem Studium so im Beruf und haben gesagt, ich habe mal im Studium was bei dem und dem Finanzvertrieb, keine Namen an der Stelle, abgeschlossen und ich weiß gar nicht, was habe ich da eigentlich und warum habe ich das eigentlich gemacht. Ich gesagt, dann, warum sie es gemacht haben, weiß ich auch nicht, aber wir können ja mal gucken, ja, was sie da so haben. Und die wussten in der Regel wirklich nicht, was sie haben. Und witzigerweise waren das alles Verträge, die von einem und demselben Vertrieb kamen. Und dann wusste ich dann schon, wenn die anriefen und sagten, ich habe hier was, dann habe ich gesagt, ich weiß, was sie haben. Sie haben dieses und jenes kombiniert mit dem und dem.
Okay.
Ja, woher wissen Sie das? Naja, das ist die individuelle Beratung bei diesem Unternehmen. Ja, das kriegt jeder selber. Ja, und fertig. Und das fanden die gut. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich werde Ihnen wahrscheinlich nichts Neues vermitteln, weil das ist gar nicht so schlecht, was Sie da haben. Das muss man fairerweise sagen. Aber vielleicht sollten Sie mal wissen, wie es funktioniert. Dann habe ich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben sie gesagt, na gut, dann müssen wir uns wohl irgendwie über Geld unterhalten. Und so ging das eigentlich los, ja, okay. in diese Richtung. Was ich viel verwunderlicher finde, ist, ich habe eine Reihe von Bestandskunden, wenn die mit mir sprechen, weil sie irgendein finanzielles Problem haben und ich gebe denen dann irgendwie eine Hilfestellung oder eine Information, dass die dann hinterher sagen, super, eine Rechnung kriege ich dann von Ihnen, ne? Wo ich dann immer sagen muss, nee, Sie nicht, das ist Kundenservice. Also bei Bestandskunden, wo ich wirklich schon gut verdient habe, da ehrlich gesagt mache ich es nicht, da sage ich lieber, erziehen Sie es weiter.
Ja, stoßen Sie denn aber noch ab und an mal auf Widerstand oder sind Sie das zu Anfang dann doch auch, dass einer gesagt hat, nee, das zahle ich jetzt nicht,
will
ich nicht?
Ja, doch, natürlich. Also ich habe das mal eine Zeit lang angefangen, da hatte ich so Phasen, wo ich öfter den Verdacht hatte, da meldet sich irgendjemand und sagt, ich will eine Beratung und dann hatte ich so die Idee, ach, der oder die will eigentlich nur mein Wissen abschöpfen. Ja, und danach geht er zur Freundin oder zum Freund, der seit 2 Wochen für irgendeinen Finanzvertrieb arbeitet und schließt es da ab. Dann habe ich gesagt, okay, Freunde, dann wollen wir doch mal gucken, wie ernsthaft euer Interesse wirklich ist und habe dann gesagt, ja, das mache ich, aber es ist nicht kostenlos. Und dann gab es so ungefähr vielleicht die Hälfte der Leute, die gesagt haben, ach so, nee, dann nicht. Mhm. Und die anderen haben gesagt, ja, na klar. Da wusste ich, okay, die gesagt haben, na klar, die haben also ein echtes Interesse und wollen mich nicht nur als Auskunftei sozusagen missbrauchen. Mhm. Ich habe denen nachher nicht wirklich Geld berechnet, aber das war so eine Einstiegshürde irgendwie, ne? Wo man sieht, okay, willst du wirklich oder nicht? Und was wir ja noch gar nicht besprochen haben, ist ja, es gibt ja auch Mischformen durchaus. Ich meine, nicht alles, was wir so als Maklerinnen und Makler machen, müssen wir ja zwingend machen. Wir machen ja viel mehr, als wir eigentlich machen müssen. Ja, also wenn ich mir überlege, wenn ich eine BU zu einer BU-Beratung mich mit dem Kunden verabrede und dem erzähle, wie das so funktioniert und was man braucht, dann ist ja einer sehr früher Punkt immer, wie sieht's aus mit dem Gesundheitszustand? Und dann muss ich denen erstmal erzählen, wie kommst du überhaupt an deine Daten dran? Wie korrigierst du die ganzen Falscheintragungen? Ja. Da hatten sie ja auch kürzlich ein sehr interessantes Gespräch, wo ich gesagt habe, ja genau, so ist es, das ist das Problem. Falsche Eintragungen, Abrechnungsdiagnosen, was das alles so gibt. Aber eigentlich ist es nicht mein Job mit dem Kunden. Also ich habe das ja sogar so, ich habe ja Musterschreiben für die Kunden, wo sie sich an ihre Ärztinnen und Ärzte wenden können, so nach dem Motto, bitte die Diagnose erläutern, richtigstellen, was auch immer. Mhm. Aber eigentlich ist das nicht mein Job. Normalerweise müsste man sich dafür bezahlen lassen, wenn man das macht. Mhm. Ja, das sind alles so Nebengeräusche. Die meisten Maklerinnen und Makler machen viel, viel mehr kostenlos, als sie tun müssten.
Mhm. Was würden Sie denn dann Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die vielleicht überlegen, das auch mal auszuprobieren, eine Beratung gegen Honorar? Was ist da Ihr Tipp?
Also das Allerwichtigste, und das mag jetzt langweilig klingen, ist erstmal im Rahmen der gesetzlichen Regelung sich zu bewegen. Nur das tun,
wichtiger
was man
Hinweis,
tun darf. Ja. Zweitens mit dem Vermögensschadenversicherer sprechen. Das, was ich da tue oder tun möchte, ist das bei euch versichert? Bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal, ich weiß, wir Maklerinnen und Makler denken immer, wir können unsere eigenen Verträge am besten betreuen, aber vielleicht mal sich einen Makler raussuchen, der auf Vermögensschadenversicherung für Makler spezialisiert ist und mal Rücksprache halten und sagen, guck dir mal meine Police an, ich mache übrigens dieses und jenes, hast du was Besseres für mich? Kannst du dich darum kümmern? Ja, also das sind die beiden allerwichtigsten Sachen. Und dann mit Selbstbewusstsein in das eigene Wissen, in die eigenen Stärken vorgehen. Und ich sage aber auch ganz klar, die Kolleginnen und Kollegen, die ihre Stärke weniger im fachlichen Bereich, aber dafür im Verkaufsbereich haben. Ich kenne solche Kolleginnen, ja, die sind fachlich nicht so gut, aber verkäuferisch eine Granate. Ja, okay. Also wenn die einem Kunden was erzählen, dann glaubt er das und macht das. Und die wissen aber auch, dass sie nicht so besonders fachlich sind. Die holen sich denn aus zuverlässigen Quellen, holen die sich denn ihre Informationen, ja, dann rufen die an. Ich habe auch so ein paar Spezies, die rufen dann an und sagen, oh, ich habe mal wieder einen Beamten, auweia, was mache ich bloß? dann lasse ich mir einen Fragebogen schicken, dann mache ich den Vergleich als Grundlage. Und wenn die wollen, dann nehmen die das und sagen, hier, der Spezialist hat gesagt, 1, 2 oder 3, ich empfehle Ihnen 2. Ja gut, Herr Müller, wenn Sie sagen, und dann machen die das. Ja. Und also wer so drauf ist, und davon gibt's ja doch immer noch ein paar, der sollte vielleicht nicht auf eure Beratung umstellen. Der sollte dabei bleiben, so wie es jetzt ist, solange es noch funktioniert.
Okay.
Mhm. Ansonsten, je höher der Kenntnisstand ist, je mehr ich auch wirklich an Informationen geben kann, der Kunde muss ja auch nicht nur einfach nur bezahlen und sagen, na, das war es eigentlich nicht wert, sondern er soll sagen, super, das hat mich echt weitergebracht und dann auch, guten Gewissens die Rechnung bezahlen und alle sind zufrieden.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Auch ganz schöne Tipps, ganz tolle Tipps finde ich auch gerade, dass man da eben erstmal gucken, ist das überhaupt rechtlich alles abgedeckt, was ich da machen will und auch vor allem bei der VSH. Ganz wichtige Tipps, genau. Ja, also vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Klim. Das war sehr interessant.
Sehr gerne.
Und gerne wieder mal.
Jawohl.
Die News der Woche.
Der Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung wird zum 1. Januar 2025 von derzeit 0,25% auf dann 1,00% steigen. Das hat das Bundesfinanzministerium beschlossen und ist damit der Empfehlung der Deutschen Aktuarvereinigung gefolgt. Es ist die erste Erhöhung seit über 30 Jahren.
Die Versicherer zeigen sich mit dem Zinsschritt zufrieden. Die Anhebung des Höchstrechnungszinses ist eine angemessene Reaktion auf das seit 2021 stark gestiegene Zinsniveau, sagt der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, Jörg Asmussen. Dies wird sich positiv auf die Gestaltung von Lebensversicherungsprodukten auswirken, glaubt er, wovon Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren.
Das sieht auch Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lebensversicherung, so. Auch wenn die Garantien nun für Neukunden ab dem 01.01.25 steigen, so ist dies kein Grund, mit dem Kauf einer Police zu warten. Die Unternehmen werden insbesondere bei den wichtigen BU-Versicherungen für Kunden, die noch dieses Jahr abschließen, Möglichkeiten schaffen, auf die neuen Produkte umzusteigen, sagt er. Und genau das sieht man jetzt auch schon. So haben etwa die Lebensversicherer die Bayerische und Ideal angekündigt, dass Kunden, die 2024 neue Verträge bei ihnen abschließen, zum Jahreswechsel automatisch in den Genuss der höheren Leistungen kommen werden.
Die neue Exekutivdirektorin für die Versicherungsaufsicht bei der BaFin, Julia Wiens, hat die Schaden- und Unfallversicherer ins Visier genommen. Vor allem in der Kfz-Versicherung waren die Prämiensteigerungen branchenweit nicht deutlich genug, um das Geschäft profitabel zu betreiben, so Wiens in einem Interview mit dem Handelsblatt. Dauerhaft defizitäre Sparten werde die Finanzaufsicht aber nicht akzeptieren, betont sie. Die klare Erwartungshaltung ist, dass die Versicherer im nächsten Jahr weiter nachbessern, wenn es erforderlich ist, so Wiens.
Positiv blickt die Versicherungsaufseherin indes auf die Lage der deutschen Lebensversicherer. Sie hätten den Zinsanstieg gut verarbeitet. Die Kapitalausstattungen, also die Solvenzquoten, sind mittlerweile hoch genug. Höhere Zinsen haben zwar zu stillen Lasten in den Anleiheportfolios der Versicherer geführt, aber Liquiditätsprobleme von Lebensversicherungen sehen wir im deutschen Markt momentan nicht, sagt Wiens.
Mit Blick auf die teilweise hohen Kosten von Lebensversicherungen macht sie deutlich, was die Aufsicht von den Anbietern erwartet. Wichtig ist uns, dass die Unternehmen ihre Produkte so gestalten, dass sie die Absicherungsbedürfnisse und die Renditeerwartungen der Kunden mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit erfüllen. Die Versicherer müssten ihre Verantwortung ernst nehmen, so Wiens. Eine Möglichkeit ist, die Vertriebskosten zu reduzieren, schlägt die Exekutivdirektorin vor.
Das Krankenhaussystem in Deutschland soll reformiert werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat auch bereits einen Entwurf zum sogenannten Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz vorgelegt. Nun gibt es aber Kritik an dem Vorhaben, auch von Seiten der privaten Krankenversicherung, kurz PKV.
So führe etwa die Vorhaltevergütung zu massiven Fehlanreizen und mehr Bürokratie, warnt Florian Reuter, Direktor des PKV-Verbands. Sie gibt den Krankenhäusern völlig falsche Impulse und sichert auch nicht die Versorgung in der Fläche. So drohen neue Versorgungsmängel, wenn spezialisierte Kliniken künftig weniger Patienten annehmen, weil sie das Geld auch ohne diese Arbeit bekommen, sagt er. Zumindest sollte der Umfang der Vorhaltefinanzierung verringert werden, schlägt Reuter vor. Von 60% auf 20% plus 20% Pflegebudget.
Auch kritisch in den Augen des PKV-Verbands? Die Finanzierung des Bundesanteils des Transformationsfonds in Höhe von 25 Milliarden Euro aus Beitragsgeldern der Versicherten. Reuter wörtlich: Das ist verfassungsrechtlich bedenklich, denn die Krankenhausstruktur ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Länder, die aus Steuermitteln gezahlt werden müsste. Deshalb lehne die PKV eine Mitfinanzierung des Transformationsfonds ab. Eine solche Beteiligung stünde unter dem Damoklesschwert erfolgreicher Verfassungsklagen.
Deutschland bleibt krank. Der Krankenstand lag im ersten Quartal 2024 mit 5,8% nur knapp unter dem Rekord des Vorjahres von 5,9%. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der DAK Gesundheit. Demnach waren 38% der Beschäftigten bereits in den ersten 3 Monaten mindestens einmal krankgeschrieben. Bei den Jüngeren waren 59% schon betroffen. Die Jüngeren waren dann durchschnittlich 4,4 Tage krank, die Beschäftigten ab 60 pro Fall im Schnitt 18 Tage.
Die meisten Fehltage gingen auf das Konto von Atemwegserkrankungen. Sie hatten einen Anteil von 26% am Krankenstand und verursachten 135 Fehltage je 100 Versicherte. Zum Vergleich, im ersten Quartal 2023 gingen 137 Tage je 100 Versicherte auf das Konto von Erkältungen, Bronchitis und Schnupfen und so weiter.
Ebenfalls sehr relevant für die Krankschreibung waren Muskel-Skelett- und psychische Erkrankungen. Diese beiden Erkrankungsgruppen zeichneten für 88 bzw. 77 Fehltage je 100 Versicherte verantwortlich. Das Aufkommen ist hier geringfügig höher als im Vorjahr. Im ersten Quartal 2023 verursachten Rückenschmerzen und vergleichbare Probleme 87 und psychische Erkrankungen 76 Fehltage je 100 Versicherte.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne auch eine Bewertung. Wir sagen jetzt schon mal Danke.
dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.